Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Dr. Thilo Bode, Gründer und Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Foodwatch, die Essensretter. Gastgeberin ist Hanne Kulesser. Die Essensretter, das klingt dramatisch und das ist sicher auch so gewollt. Verbraucherrechtsorganisation ist auch richtig. Aber das klingt etwas trocken und gar nicht nach der doch eigentlich schönen Sinnlichkeit des guten Essens. 8 Jahre gibt es den Verein Foodwatch inzwischen, 2002 von Ihnen, Dr. Thilo Bode, gegründet. Warum brauchen wir ausgerechnet Essensretter, wo wir doch eine unglaubliche Vielfalt an Lebensmittelprodukten haben, gesunde oder weniger gesunde, von Fertiggerichten, Fastfood, das, auch wenn es ja manchmal an Nährwerten mangelt, manchmal auch ganz gut schmeckt, finde ich, bis hin zu hochwertigen Biomahlzeiten. Warum wollen Sie uns den Appetit verderben, Thilo Bode?
Die Vielfalt, die Sie erwähnt haben, ist vielleicht auch ein Grund, warum es die Essensretter braucht, also eine Organisation, die sich für Verbraucherrechte stark macht. Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, sind Sie wahrscheinlich erstmal erschlagen von der Vielfalt der Produkte, können Qualitäten nicht unterscheiden, wissen nicht, ob teuer wirklich gut und billig schlecht ist. Und das ist ein Aspekt, den wir beleuchten wollen, nämlich die mangelnde Transparenz und die Absicht, dem Verbraucher wieder ein Stück Wahlfreiheit und Souveränität im Supermarkt zurückzugeben, dass er wirklich hingehen kann, sich entscheiden kann, nicht in die Irre geführt wird und gesunde und ehrliche Lebensmittel erwerben kann. Das ist ein Ziel von Foodwatch. Und dazu braucht es eben auch Rechte. Rechte, um Informationen zu erfragen, Rechte, um sich zu wehren und auch Rechte, um vielleicht Gesetze juristisch zu hinterfragen.
Was wir ja nicht unbedingt können als Verbraucher, weil wir gar nicht die Kenntnis haben.
Es geht nicht nur um Verstehen, es geht dann auch um tatsächlich verbriefte Rechte, die man einsetzen kann. Also ein Beispiel, wenn heute ein Gesetz erlassen wird oder beschlossen wird von der Regierung, durch das sich ein Unternehmen in seiner Wettbewerbsfreiheit bedroht fühlt, dann kann es eine Überprüfung durch das Verfassungsgericht verlangen. Verbraucher oder Verbraucherverbände haben keine Möglichkeit, wenn ein neues Lebensmittelgesetz gemacht wird, das zum Beispiel, das heißt technisch durch das Instrument der Normenkontrollklage, auch durch die Gerichte zu überprüfen lassen. Insofern ist es kein Gleichgewicht im Lebensmittelmarkt.
Das verstehe ich ja jetzt schon alles kaum. Diese Formulierung, kommen wir mal auf Ihr Buch zu sprechen. Es heißt Die Essensfälscher und ist im Fischer Verlag erschienen. Der Untertitel lautet, was uns die Lebensmittelkonzerne auf die Teller lügen. Die Nahrungsmittelindustrie ist schon bezeichnend, dass wir von Industrie reden in diesem Zusammenhang, hat einen jährlichen Umsatz von 150 Milliarden Euro, gehört also, wie Sie schreiben, zu den 5 größten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Wie sehen die Essensfälschungen aus? Können Sie mal Beispiele sagen?
Fälschungen klingt ja so, als ob da einer nur Lust am Fälschen hat, aber ich versuche
da... Ihr Titel, die Essensfälscher.
Genau. Ich versuche aber darzulegen, dass das Fälschen eigentlich eine Grundlage hat, die eigentlich im Markt selber angelegt ist. Die These ist, dass in unseren Ländern, in den Industrieländern, sich praktisch jeder satt essen kann heute, also genug Kalorien zu sich nimmt und eigentlich nicht mehr essen kann, bis er satt ist. Und
manche essen ein bisschen mehr.
Manche essen mehr, auch ein Problem. Aber sie können sich eben 5 oder 10 Autos kaufen und vielleicht auch 50 Paar Schuhe in den Schrank stellen. Aber beim Essen gibt es eine richtig physische Grenze. Und das ist einerseits für die Verbraucher eine Grenze, aber auch für die Unternehmen, die Lebensmittel anbieten, weil da sind sogenannte Sättigungsgrenzen des Marktes im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Unternehmen können hier ausweichen. Einmal versuchen sie natürlich, mehr Produkte in den sogenannten Schwellenländern abzusetzen. Das ist logisch. Aber dann versuchen sie auch, neue Wachstumsfelder zu entwickeln in den Industrieländern. Innovation, wie sie das nennen. Und da man eigentlich beim Essen außer der Verpackung oder der Darreichungsform, wie wir meinen, nicht mehr viel erfinden kann, verfallen sie auf vorsätzliche Täuschungsstrategien. Und in dem Buch sind mehrere Bereiche beschrieben, wie sich diese Täuschungsstrategien dann in der Praxis auch umsetzen.
Täuschung ist ja noch was anderes als Fälschung. Jetzt kommen wir doch mal.
Naja, das würde ich nicht sagen. Es wird etwas unter falschen Vorzeichen in Umlauf gebracht, ein Produkt, das so nicht ist, wie es dargestellt wird, und dadurch werden die Verbraucher getäuscht. Insofern ist es eigentlich eine sehr konsequente Strategie, wobei die Täuschung natürlich losgeht mit, sagen wir mal, dreister Mogelei. Also was in letzter Zeit passiert, ist eben eine kleinere Packung zum selben Preis, was oft ganz saftige Preiserhöhungen sind. Wir haben ja nicht mehr die Vorgabe, dass alles 1000 oder Gramm sein muss oder 100 Gramm, sondern es kann auch 900 Gramm sein. Und das Zweite, da wird es dann schon ein bisschen schlimmer, finde ich, wenn Produkte unter falschen Vorzeichen beworben werden, die zu gesundheitlichen Schäden führen können. Da würde ich an allererster Stelle zu fetthaltige Nahrungsmittel, aber eben auch zu zuckerhaltige Nahrungsmittel anführen. Und zwar rede ich nicht von Süßigkeiten, das ist ganz klar. Jeder weiß, dass Schokolade süß ist und dass Bonbons auch süß sind. Aber ich rede zum Beispiel von Frühstückscerealien, die mit Begriffen wie Fitness oder sportlich oder aktiv beworben werden. Mit Vollkorngarantie gibt es auch sehr oft. Aber dann, weil es ein Geschmacksträger ist, der insbesondere Kinder sehr, sehr reizt, vielleicht nicht nur 31% Vollkorn enthalten, sondern 33% Zucker. Man müsste also vorne auf die Packung schreiben, eigentlich Zuckergarantie und nicht Vollkorngarantie. Und Übergewicht ist eins der grassierendsten gesellschaftlichen Probleme, Fettleibigkeit auch. Die Kosten für das Gesundheitssystem durch ernährungsbedingte Krankheiten werden mittlerweile in Deutschland auf 70 Milliarden Euro geschätzt. Das ist übrigens in ganz Europa dasselbe. Und ein Teil der Verantwortung trägt eben ein Teil, sage ich, die Lebensmittelindustrie, weil die Lebensmittel zu Kalorien, zu Fett, zu Zucker und auch zu salzhaltig sind. Und da wird es dann problematisch für die Gesundheit.
Ich hätte es jetzt doch gerne mal ein bisschen konkreter. Sie nennen ja in Ihrem Buch wirklich alle Firmen beim Namen. Sie nennen die Leute, die Lobbyisten. Jetzt nennen Sie doch einfach mal ein paar Produkte, auf die das wirklich zutrifft, wo man sagen kann, da werden die Verbraucher wirklich getäuscht oder da finden Fälschungen statt? Also um auf Ihren Titel zurückzukommen, sagen Sie doch mal ein paar Beispiele.
Fangen wir mal an mit Zucker und Salz, weil wir da gerade davon geredet haben. Und Frühstückscerealien, da gibt es die Cineminis von Nestle, die werden mit einer Vollkorngarantie beworben. Wenn man dieses Produkt sieht, dann denkt man eigentlich, das ist Gesundheit pur. Es enthält aber praktisch knapp ein Drittel Zucker und ist dadurch eben sehr, sehr süß und sehr kalorienreich. Was man damit verdeutlichen kann, ein 10-Jähriger müsste, um so die Kalorien, die er auch durch eine Handvoll Cineminis, also 40 Gramm, zu sich nimmt, müsste er etwa 50 Minuten joggen. Dann gibt es natürlich diese berühmten Pausensnacks oder Zwischenmahlzeiten für Kinder. Ich nenne mal Kinderriegel von Ferrero. Wird damit beworben, dass das entspräche einer extra Portion Milch. Ja, aber wenn man das mal umrechnet auf den Kalziumbedarf eines Kindes, dann entspricht das 48 Stück Würfelzucker und einem halben Pfund Butter, Fettäquivalent, die ein Kind zu sich nehmen müsste, um den entsprechenden Kalziumbedarf zu befriedigen. Bei Leitprodukten, wenn ich das noch sagen darf, gibt es eben auch Fälle, die schmecken halt nur, weil Salz drin ist. Ja, aber wir haben ein großes Problem mit Bluthochdruck und dann isst man das Zeug und nimmt viel Salz zu sich. Insgesamt ist dieses Problem der überzuckerten Projekte gravierend bei Kindernahrungsmitteln.
Was ist denn mit den Erwachsenen? Also ich will jetzt einfach wissen für mich, ja, was ist mit den Joghurts zum Beispiel? Was tue ich mir da an oder was sollte ich mir lieber nicht antun?
Also klar muss ja auch sein, wenn Sie die Produkte essen, fallen Sie nicht sofort um.
Das ist ja immerhin beruhigend.
Aber es gibt natürlich Langzeitwirkungen, die sind gar nicht so behandelt worden im Buch wie Zusatzstoffe. Aber wir reden ja über neue Wachstumsfelder der Nahrungsmittelindustrie und da gehört das Wachstumsfeld der sogenannten Produkte mit Zusatznutzen, gesundheitlichen Zusatznutzen dazu, auch Functional Food genannt. Das ist eigentlich der wichtigste Wachstumsbereich der Lebensmittelindustrie. Nestle will in den nächsten 10 Jahren fast bis 50% seines Umsatzes mit diesen Produkten erwirtschaften. Ganz bekanntes Beispiel, 1 Milliarde Umsatz jährlich ist Actimel, der probiotische Joghurt von Danone. Da suggeriert die Werbung, der Joghurt schütze vor Erkältungen, was aber nicht stimmt. Der schützt nicht vor Erkältungen, kein anderer Joghurt schützt vor Erkältungen. Actimel aktiviert, wie viele andere Naturjoghurts auch, die Abwehrkräfte. Aber das ist es auch. Und sie haben da, wenn es wirklich schützen würde für Erkältung, dann wäre es ein Medikament. Und wir verurteilen dieses Spiel mit der Gesundheit, auch die ganze Strategie der Lebensmittelkonzerne. Denn wenn einer krank ist, soll er zum Arzt oder zum Apotheker gehen und nicht zu Danone oder Nestle. Nehmen wir mal das Beispiel cholesterinsenkende Margarine, wo tatsächlich eine Substanz ist, die Cholesterin senkt. Der Verbraucher, der das kauft, hat ja eigentlich keine Verschreibung, keine Diagnose. Also die Dosis, das alles ist unbekannt. Das ist unserer Meinung ein Unding, medikamentenähnliche Nahrungsmittel zu verkaufen. Brauchen wir auch gar nicht. Wir haben die Möglichkeit, uns ausgewogen zu ernähren, und zwar jeder so, wie er es braucht, auch nicht streng nach irgendwelchen Diätvorschriften. Deswegen, kurz und gut, Actimel ist fast 3-mal so teuer wie normaler Joghurt, enthält auch noch 10-12% Zucker, das wissen die meisten Leute auch nicht. Das heißt, es gibt ja viele Actimel-Konsumenten, die da zum Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, warum werde ich eigentlich immer dicker? Gerade bei älteren Menschen haben wir das festgestellt. Zusätzlich legt dann auch Danone noch Gutscheine aus den Arztpraxen, also das gehört zu diesen infame Werbemethoden.
Aber das heißt, die Ärzte müssen ja mitmachen.
Natürlich machen die Ärzte mit.
Die machen alles mit, oder?
Das würde ich nicht sagen, ich möchte ja keinen Berufsstand generell verurteilen, aber sie machen mit und viele glauben offensichtlich auch an Actimel. Wir stellen nur fest, das ist keine Frage mangelnder Bildung, gerade bei sehr gebildeten Verbrauchern haben wir jetzt Rückmeldungen bekommen, dass sie sagen, seitdem wir von ihrer Kampagne erfahren haben, kaufen wir kein Actimel. Also Erfolg verbuchen wir, dass das Image von Actimel um 50% gesunken ist nach unserer Kampagne und Danone offensichtlich Probleme hat, müssen die jetzt immer besonders bewerben. Das erfüllt uns mit tiefer Befriedigung.
Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Weiß nicht, ob man als Verbraucher diesen Unterschied immer sieht. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, dass es doch einen gravierenden Unterschied zwischen Herstellung und Erzeugung gibt. Was heißt das?
Ja, das ist eine besonders bizarre Variante des Lebensmittelrechts, das sich dem Verbraucher nicht unmittelbar erschließt. Und zwar geht es hier um den Bereich Tradition, Heimat, regional. Danach sehnen sich eigentlich alle Verbraucher. Kann ich auch verstehen. In meiner Jugend sind wir auch noch in Dorfladen um die Ecke gegangen. Das war relativ transparent. Da wussten wir, wo das Zeug herkommt. Und diese Sehnsucht nach traditioneller Fertigung und Regionalität wird von den Konzernen als Marketing-Trick auch sozusagen im großen Maßstab befriedigt. Ein sehr schönes Beispiel ist der sogenannte Schwarzwälder Schinken. Da gibt es eine europäische Vorschrift dafür. Der darf beworben werden, und zwar vom Marktführer Abraham. Abraham Schinken kennen wahrscheinlich sehr viele der Zuhörer. Der wird beworben mit dem Spruch, wird ausschließlich im Schwarzwald hergestellt. Wo jeder normale Mensch denkt, da laufen die noch glücklichen Schweine im Schwarzwald rum und werden dann geschlachtet und mit Tannennadeln aus dem Schwarzen Wald geräuchert und dann zu Schinken verarbeitet, überhaupt nicht der Fall. Da kommt kein Schwein aus dem Schwarzwald, sondern für den Abraham-Schinken werden eben das Fleisch von den Schweinen aus Niedersachsen, aus Belgien, aus Norddeutschland in den Schwarzwald gekarrt, um dort geräuchert zu werden und dann wieder zurück nach Norddeutschland transportiert, dort zerschnitten und verpackt und verkauft. Wenn jetzt die Schweine aus dem Schwarzwald kämen, müsste es heißen, der Schinken wäre im Schwarzwald erzeugt worden. Also, wer soll diesen Unterschied verstehen? Ist sicher nicht der normale Verbraucher.
Ja, man achtet dann auch nicht drauf. Aber der Schinken ist trotzdem gut.
Der Schinken ist trotzdem gut, was auch gut ist in dem Fall, weil dort kann man eben das Tatsache, das Marketing, das Regionalität ist nicht das, was die Verbraucher sich vorstellen, gut illustrieren. Denn der normale Schwarzwalder Bauer, der noch ein Schwein im Stall stehen hat, wenn der jetzt einen Schinken machen würde und nicht genau die industriellen Vorgaben des europäisch definierten Schwarzwälder Schinkens erfüllen würde, dürfte dieser Schwarzwälder Bauer nicht mehr seinen Schinken Schwarzwälder Schinken nennen. Also das ist das Absurde dran an dieser Regelung. Und das zeigt, dass man eigentlich die ich finde, verständliche Sehnsucht der Verbraucher nach Nähe, nach Regionalität, nach Tradition eben nicht mehr befriedigt, sondern durch eine Fälschungsstrategie als mit einer Marketingmaßnahme versucht zu erfüllen. Und das verurteilen wir. Also nehmen wir mal an, der Herr Abraham, mit dem ich auch schon einige Male diskutiert habe, hat gesagt, aber mein Schinken schmeckt doch gut oder ist doch gut, sage ich Herr Abraham, ohne Zweifel. Aber warum schreiben, wenn der wirklich so gut ist und wenn das alles so unwichtig ist, warum schreiben Sie nicht drauf auf dem Schwarzwälder Schinken, die Schweine kommen nicht aus dem Schwarzwald, sondern werden auf Spaltenböden und Massentierhaltung in Norddeutschland gehalten.
Das ist zu viel verlangt.
Und werden in den Schwarzwald transportiert, damit sie dort nur geräuchert werden oder der Schinken und dann wieder zurück nach Norddeutschland.
Wer will das alles lesen, wenn man einfach einen Schinken kaufen will?
Da brauchen Sie gar nicht viel lesen. Das könnte man mit Symbolen sehr schnell klar machen und viel von dem unnützen Zeug, was auf einer Verpackung draufsteht, weglassen. Ja, wer den Schinken dann noch kauft, prima. Aber es ist dann eine echte Wahlfreiheit, der weiß, was er kauft.
Kommen wir nochmal vom Schinken zurück auf den Zucker. Sie haben schon darüber gesprochen, wie viel Zucker in diesen ganzen Produkten enthalten ist. Und Zucker gehört ja wohl nun auch zu den Fettmachern. Und ich zitiere mal Zahlen aus Ihrem Buch. In Deutschland gelten 37 Millionen Erwachsene. Ja, das sind nicht ganz, aber fast die Hälfte der Bevölkerung. Und 2 Millionen Kinder als zu dick und fettleibig. Und unter den 5- bis 6-Jährigen, also bei den kleinen Zwergen, sind bereits 10-15% zu dick und 4-6% immerhin fettsüchtig. Herr Bode, Sie beschreiben ausführlich und detailliert, wie ausgerechnet die Lebensmittelhersteller die Zucker und andere Fettmacher in ihren Produkten verstecken, doch versuchen sich ein fortschrittliches oder gesundheitsbewusstes Image zu geben, indem sie mit Schulen und auch eben mit Prominenten zusammenarbeiten, um für Sport und Bewegung und natürlich für ihre Produkte, muss man dazu sagen, zu werben. Und alle machen irgendwie mit, habe ich das Gefühl. Also ob Herr Jauch oder Frau Berben, betreibt Foodwatch da auch eine ganz gezielte Aufklärung? Nimmt sich die Herren und Damen mal vor?
Ja, das machen wir, beziehungsweise versuchen wir zu machen, indem wir darüber aufklären, dass diese sogenannten Beispiele, die illustrieren sollen, dass Unternehmer ja ethisch verantwortlich handeln und verantwortungsvolle Unternehmer sind, nicht sind als pure Heuchelei und davon ablenken wollen, dass eigentlich im Grunde man den Kindern nur überzuckerte Lebensmittel andrehen will, mit ziemlich gravierenden gesundheitlichen Folgen. Diese Ablenkungsmanöver sind aus unserer Sicht wirklich auch zynisch. Wenn man sich den Konzern Ferrero mal ansieht, der ja eine ziemliche Spitzenreiterposition darin einnimmt, dass er den Kindern Pausensnacks und irgendwelche Riegel als gesunde Zwischenmahlzeit verkauft und gleichzeitig sponsert der Konzern das Kindersportabzeichen. Ja. Nestle, die machen es ein bisschen vornehmer, die sponsern die Stiftung Lesen und dort gemeinsam mit der Stiftung das Lesefrühstück. Da wird den Kindern erzählt in den Schulen, was schönes Frühstücken ist, was gesund ist mit Früchten und mit Fruchtsaft. Aber was machen sie? Sie verkaufen ihre Zini-Minis unter dem Slogan Vollkorngarantie mit einem Drittel Zucker. Also etwas vornehmer vielleicht, aber nicht viel besser.
Herr Bode, ich will mal ein Beispiel erwähnen, das noch nicht in Ihrem Buch steht. Also Nestle eben, kooperiert eben nicht nur mit Stiftung Lesen, sondern auch mit dem Carlsen Verlag, der die kleinen Pixi-Bücher verlegt. Und den diversen Knusperfrühstücken wird also ein Pixi-Bann, Pixi-Wissen beigelegt. Also jetzt erstaunt mich weniger die Kooperation zwischen Nestle und Carlsen, das sind zwei Unternehmen, aber mich erstaunt schon die Beteiligung der Stiftung Lesen.
Ich meine, das ist, ja? Wenn ich da Sie unterbrechen darf, ich glaube, das hat man bei den Veranstaltungen Jugend trainiert von Olympia, das gesponsert wird, oder Kindersportabzeichen oder Schwimmabzeichen von den Lebensmittelkonzernen. Für all diese Aktivitäten wird Geld gebraucht. Und es wird relativ leichtsinnig und leichtfertig, nimmt man das Geld von der Industrie an, weil man sagt, na, ist ja nicht so schlimm, die sponsern im Grunde ja was Gutes. Was nicht in die Rechnung mit eingeht, ist, dass die Firmen sich damit ein Saubermann-Image verpassen wollen, also typisches Greenwashing. Und ist eigentlich die Maßnahmen, die gesponsert werden, wie Lesen lernen oder Sportabzeichen erwerben, dass diese Maßnahmen einfach damit ausgenutzt werden. Ja, das Einzige, was man machen kann, ist immer wieder darauf hinweisen, dass dadurch die Praktiken von Nestlé und von Ferrero keinen Deut besser werden, wenn sie irgendein Sportabzeichen sponsern.
Thilo Bode, wir haben jetzt ein paar Beispiele aus der Essensfälscher Werkstatt genannt. Ob wir, die Verbraucher, etwas gegen diese Betrügereien tun können, darüber sprechen wir gleich. Wir machen jetzt eine kleine Pause, eine kleine, nicht ganz zuckerfreie Pause, muss ich doch sagen, nämlich mit Elvis, Return to Sender. Das ist Ihr Musikwunsch. An wen geht der Liebesbrief zurück?
An die Gammelfleischproduzenten. Dass sie nämlich nicht ihr Gammelfleisch unkontrolliert entsorgen, wie sie das machen, sondern wie jeder Konzern, der Abfälle produziert, die wieder zurücknehmen.
Der arme Elvis, für was er jetzt herhalten muss.
Tja, aber er macht seinen Dienst gut. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, return the sender,
return the sender. Return to sender. Als Elvis das gesungen hat, war er noch jung und vor allem schlank. H2 Kultur Doppelkopf, zu Gast ist Dr. Thilo Bode, Gründer und Geschäftsführer von Foodwatch, ein Verein, der aufs Essen schaut. Gastgeberin ist Hanne Kulessa. Thilo Bode, auf der einen Seite fordern Sie in Ihrem Buch Die Essensfälscher die Verbraucher auf, sich gegen die Betrügereien zu wehren. Auf der anderen Seite schildern Sie die engen Beziehungen zwischen Lebensmittelkonzernen, Lobbyisten und Politik, ein offensichtlich undurchdringbares, unauflösbares Geflecht. Tja, und die Verbraucher, wir alle, sind aber angewiesen auf Nahrungsmittel und können nicht einfach Konsumverzicht üben oder irgendwie die Konzerne boykottieren. Und dass die Bioprodukte auch nicht gerade das Gelbe vom Ei sind, das kann man ja nun in vielen Details bei Ihnen nachlesen. Die Ampelkennzeichnung, für die Sie kämpfen, ist ganz sicher sinnvoll und wird wahrscheinlich vielleicht irgendwann durchgesetzt werden. Dann sehen die Verbraucher signalhaft auf Anhieb Zucker, Fett und Salzzusätze. Und man kann die Produkte vergleichen, man muss nicht die Brille aufsetzen, um das Kleingedruckte zu lesen. Aber ändert das wirklich was?
Ich glaube schon, gerade bei der Nährwertkennzeichnung, die Sie angesprochen haben, also die Gehalte von Zucker, Fett, Salz so zu kennzeichnen, dass man nicht nur auf Anhieb versteht, wie viel drin ist, sondern vor allen Dingen versteht zu vergleichen. Das ist ja das Hauptdefizit heute. Wir gehen in den Supermarkt und können nicht vergleichen. Normalerweise kaufen Sie ein Produkt immer im Vergleich zu einem anderen Produkt. Aber wenn Sie jetzt vorm Regal stehen mit den verschiedenen Frühstückscerealien, sind Sie eigentlich erstmal überwältigt. Und deswegen sind solche Kennzeichnungen und Produktinformationen natürlich sehr wichtig. Darüber hinaus gibt es ja noch viele andere Zusatzstoffe, und Herstellungsweise, auch Tierhaltung. Wir sind dagegen, dass man alles auf die Packung schreibt. Und man kann auch gute Politik nicht durch eine Kennzeichnung ersetzen. Damit will ich zum Beispiel sagen, eine Klimapolitik kann ich nicht dadurch erreichen, dass ich auf jedem Produkt draufschreibe, wie viel CO2 die Herstellung verursacht hat. Nein, es ist eine notwendige Voraussetzung, damit man wirklich entscheiden kann. Es ist, was Übergewicht anbelangt, ist es aber natürlich nicht hinreichend, weil Transparenz ist eine Sache und die Verantwortung der anderen gesellschaftlichen Akteure wie Eltern, Schule, Staat spielen natürlich auch eine Rolle, wenn wir über die Frage des Übergewichts reden.
Thilo Bode, welchen Druck hat Foodwatch denn bisher ausüben können und was hat Foodwatch bisher erreicht?
Ich glaube, dass wir insbesondere in den letzten 2 Jahren, indem wir aktiv das Thema legale Täuschung, es geht ja nicht um Verstöße gegen das Lebensmittelrecht, es geht darum, dass sie legal getäuscht werden durch sogenannte Traditionsprodukte oder durch sogenannte Wellnessprodukte, wo legal alles in Ordnung ist. Ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass es zwar legal ist, aber trotzdem die Verbraucher in die Irre führt und dass man zunehmend von Begriffen wie Mogelprodukte spricht, dass das zum Teil auf unsere Aktivität zurückzuführen ist. Wir können das anhand von Umfragen feststellen. Kürzlich wurde eine Umfrage vom Fresenius-Institut in Auftrag gegeben bei Allensbach, dass über 55% der Bevölkerung sich befürchten, durch Mogelprodukte getäuscht zu werden. Und 90% misstrauen den Lebensmittelkonzernen. Aber letztlich müssen natürlich die Spielregeln im Markt geändert werden. Das ist ein langer Kampf, wie man an der Ampeldiskussion sieht.
Das ist auch ein Begriff, der einfach jetzt mit Foodwatch verbunden ist, nicht die Forderung nach der Ampel-Kennzeichnung.
Ich glaube, dass wir das hier zum Thema gemacht haben und ich glaube, dass wir als wirklicher Vorkämpfer für diese Kennzeichnung nicht nur hier, sondern in Europa bekannt geworden sind. Das kann ich jetzt auch nicht Ihnen messen, ja, aber ich glaube, dass wir das betrachte ich als Erfolg und generell das Problem Verbraucherrechte thematisiert haben. Mehr können wir wohl auch, wir sind ja 11 Leute, vielleicht auch gar nicht erwarten. Mhm. Aber wir sitzen der Industrie im Nacken und der Politik auch, das wissen wir.
Mhm. Ein Satz auf der Finanzseite von Foodwatch im Internet hat bei mir ein Fragezeichen hinterlassen. Zitat: Foodwatch erhält keine staatliche Förderung und auch Spenden der Wirtschaft nimmt Foodwatch nicht an, wenn dadurch Interessenskonflikte entstehen oder Einfluss auf die inhaltliche Arbeit genommen werden soll. Thilo Bode, Sie mit Ihren vielen Erfahrungen in der Entwicklungshilfe, in der Wirtschaft, als Geschäftsführer von Greenpeace, Sie wissen doch selbst am besten, wie man seine Interessen durchsetzt, wie man Einfluss nimmt, ohne explizit Forderungen auszusprechen. Wie schützt sich Foodwatch vor dieser Art Zuwendung und Beeinflussung?
Wir haben unsere Politik noch verschärft. Wir haben seit letzten Herbst als Grundsatz formuliert, dass wir überhaupt keine Spenden von der Lebensmittelindustrie annehmen in Zukunft dürfen. Und wir haben auch noch keine Unternehmensspende angenommen. Ich glaube, das ist, selbst wenn wir nicht beeinflusst werden direkt, also selbst wenn keine Forderungen aufgestellt werden, das ist ungut. Man kann es in der Öffentlichkeit nicht rechtfertigen. Und wenn man vom Staat Geld nimmt, dann hängt man letztens auch an der Leine. Also die Unabhängigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit ist sehr wichtig. Daraus ergibt sich meiner Meinung nach auch eine politische Unabhängigkeit. Also ich glaube, diesen Grundsatz darf man überhaupt nicht aufgeben und der muss konsequent verfolgt werden.
Das heißt, die Finanzierung findet einfach über die Mitgliedsbeiträge statt und Spenden?
Wir sind jetzt in dem Stadium, wo wir Gott sei Dank uns unser gesamtes laufendes Budget aus privaten Spenden, also aus Förderbeiträgen, wir sind ein Verein, von 60 Euro im Jahr finanzieren. Wir haben jetzt knapp 18.000 Mitglieder und ein Budget von etwas über 1 Million. Und dann haben wir noch zusätzlich Spenden und Großspenden und Stiftungen. Und da kriegen wir dann Beiträge, die in der Größenordnung von 50.000 bis 100.000 Euro, die machen bei uns etwa 200.000 Euro der Einnahmen aus. Also der Löwenanteil sind die kleinen Förderbeiträge und daraus haben wir natürlich dann eine gute Grundlage, weil über 95% zahlen über Bankeinzug. Das mag jetzt technisch klingen, das ist aber für uns sehr wichtig, weil wir dann eine Planungssicherheit haben. Das heißt, wenn wir dieses Jahr 1 Million haben an Förderbeiträgen, dann wissen wir, die haben wir die im nächsten Jahr auch, abzüglich natürlicher Austritte, aber die ja wieder aufgefangen werden durch etwa 2000 neue Mitglieder pro Jahr.
Thilo Bode, Sie nennen auf Ihrer Website und auch in Ihren Büchern und in Interviews und wann immer Sie gefragt werden, nennen Sie ja die Namen, also ob der Hersteller oder der Produkte oder auch der Lobbyisten. Es gibt ja bei solchen Attacken, die nun nicht gerade verkaufsfördernd sind, glaube ich, mindestens 2 Möglichkeiten. Also die Leute drohen, ja, oder sie sprechen verlockende Angebote aus. Kann ja auch sein, dass man jemanden versucht, auf die eigene Seite zu ziehen. Wie sehen die Reaktionen der Lebensmittelkonzerne aus auf ihre Aktionen?
Also bisher haben wir noch keine richtig gute Diskussion oder Debatte mit den Lebensmittelkonzernen zustande gebracht. Es gab Gespräche und gibt Gespräche auch mit Konzernchefs von großen Lebensmittelkonzernen, nicht mit allen, die einfach daran interessiert sind zu erfahren, was wollt ihr eigentlich, was plant ihr? Und wir fragen dann auch, welche sind eure Strategien? Die Gespräche führen wir dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ansonsten auch jetzt die Reaktion auf das Buch, wo das ja ein sehr direkter Angriff auf die Lebensmittelindustrie ist, ist die Reaktion, alles, was wir machen, ist legal. Was ihr macht, ist Panikmache. Und der Verbraucher kann doch sich informieren. Das ist sozusagen die Argumentation. Ich vergleiche das mit den Chemiekonzernen vor 25 Jahren, als sie noch die Flüsse verschmutzt haben und ich in der Umweltbewegung aktiv war, als wir dagegen protestierten, sagten die Konzerne sinngemäß, ist doch legal. Ja, das ist heute alles illegal. Damit darf man heute nicht mehr die Flüsse verschmutzen. Also insofern hat sich da was geändert und das versuchen wir auch hier zu ändern. Ich vermute, dass die Konzerne irgendwann mit uns diskutieren müssen, weil die Debatte nimmt ja zu. Drohen, ja, wir dürfen nichts Falsches behaupten. Wenn ich sage, aus unserer Sicht ist das, was ihr macht, Körperverletzung durch Irreführung, ist ja sehr stark und eine sehr starke Meinungsäußerung. Wir überlegen uns das 10-mal, wenn wir das sagen. Wenn wir das Übergewicht bei Kindern sehen und gleichzeitig diese verlogene Nummer, Kindersportabzeichen zu finanzieren, sagen wir, das ist das richtige Mittel. Fehler dürfen wir uns nicht erlauben, sonst haben wir ein Problem. Also das ist ja logisch. Dann falsche Tatsachenbehauptung, da haben wir gleich eine Unterlassungsverpflichtung am Hals, aber Meinungsfreiheit ist in Deutschland doch so, ist doch befriedigend groß.
Thilo Bode, wir machen hier nochmal eine kleine Verschnaufpause. Sie haben für die Musik in HR2 Kultur Doppelkopf wieder nicht Mozart ausgewählt. Ich habe gelesen, das sei Ihr Lieblingskomponist, sondern Neil Diamond. Und warum?
Weil es mir gut gefällt.
Dann hören wir das jetzt.
Everybody knows one song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again.
Neil Diamond mit Song Song Blue, ausgewählt von Dr. Thilo Bode, heute zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Gastgeberin ist Hanne Kulesza. Der Handelsriese Rewe expandiert mit seinen Supermärkten und inzwischen auch mit der eigenen Lebensmittelproduktion in einer Weise, die, wie ich finde, fast beängstigend ist. Jedenfalls ist damit nicht eine Vielfalt gegeben, sondern eine Einschränkung, denn Rewe bestimmt, was ich einkaufen kann. Herr Bode, in meiner unmittelbaren Umgebung haben sich allein 6 Rewe-Supermärkte ausgebreitet. Natürlich kann ich dort auch Bioprodukte kaufen und ich frage mich, ob die Beratertätigkeit von Joschka Fischer, der nun von Rewe für das Bio-Segment engagiert wurde, der Mogelei, wie Sie es in Ihrem Buch schreiben, ja ebenso im Bio-Bereich gibt, Einhalt gebieten kann. Erwarten Sie von den Politikern oder Ex-Politikern irgendeine Hilfe für die Verbraucher?
Ich erwarte weder von den Politikern noch von den Ex-Politikern Hilfe für die Verbraucher, schon gar nicht im Bereich der Nahrungsmittel, wahrscheinlich auch nicht im Finanzbereich beim Anlegerschutz. Das ist ja ein ähnliches Problem, weil man die Produkte im Finanzmarkt, da kann man die Qualität nicht selber erfassen. Ähnlich ist es im Lebensmittelmarkt, deswegen vergleiche ich ja die beiden Märkte auch miteinander. Nein. Das wird nur passieren, wenn die Politik unter Druck kommt, also unter öffentliche Kritik. Wie überhaupt ich festgestellt habe, dass viel mehr, jetzt wo ich so nah dran bin an der Politik, dass wirklich sehr kurzfristig reagiert wird und nur nach dem, was man eigentlich gerade machen muss, um größeren Ärger oder größeren Schaden abzuwenden. Gut, aber das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir sind ja eine Art Reserverat der Demokratie. Über die medialen, über den medialen Transmissionsriemen müssen wir eben Anliegen an die Politik heranbringen, die das Allgemeinwohl berühren.
Sie haben in Ihrem Buch »Die Demokratie verrät Ihre Kinder«, erschienen 2003 in der Deutschen Verlagsanstalt, ein ziemlich düsteres Gesellschaftsbild gezeichnet und auch nicht weniger in dem Aufsatz nach dem 11. September »Deutschland braucht eine Globalisierungsstrategie«, enthalten in dem Band »Patient Deutschland eine Therapie«. Wenn ich ein Resümee aus der Lektüre ziehe, dann bleibt eigentlich nur eins, nochmal von vorne anfangen, die ganze Gesellschaft. So hatte ich den Eindruck. Hat es Sie eigentlich nie gereizt, in die Politik zu gehen, um dort vielleicht unmittelbarer etwas zu verändern?
Lassen Sie mich kurz auf Ihren Vorschlag eingehen, wieder von vorne anzufangen.
Nicht der Vorschlag, das Resümee.
Ja. Eigentlich nicht. Ich sehe eigentlich immer klarer und jetzt auch bei dem neuesten Buch, wo ich die Prozesse beschreibe, dass wir uns darum kümmern müssen, dass die Demokratie Erosionserscheinungen hat. Aber die kann man aufheben, das kann man reparieren. Churchill sollte ja gesagt haben, Demokratie ist eine sehr schlechte Regierungsform, aber die beste, die wir haben. Bei dem Zitat kommt mir viel zu kurz, dass man die Demokratie weiterentwickeln muss, bewahren muss und aufpassen muss, dass die Demokratie sich, wie gesagt, nicht selber ad absurdum führt. Und im Lebensmittelmarkt und im Finanzmarkt haben wir gleichermaßen dasselbe, dass die Politik im Grunde heute, und das ist neue Erkenntnis, und die finde ich überhaupt nicht deprimierend, sondern spannend, im Vornherein das Einvernehmen der Industrie sucht, bevor sie die Entscheidung fällt. Das war jetzt vor kurzem bei dem Atomdeal der Fall, wo man eigentlich mit den Konzernen was ausgehandelt hat, was verfassungsrechtlich problematisch ist. Und wenn ich Politiker treffe, die für den Lebensmittelmarkt zuständig sind, dann sagen die schon inoffiziell, ich werde doch keine Entscheidung gegen die Lebensmittelindustrie fällen. Das ist ein richtiger Hammer, weil das ist eigentlich, sowas zu sagen, ist ein Rücktrittsgrund. Und diese Erkenntnis, die uns immer klarer wird, ist ja wichtig für uns, weil wir wissen, wenn wir uns um Zusatzstoffe und um Kennzeichnung kümmern, ist das gleichzeitig eine ganz wichtige Aktivität, um die Demokratie am Leben zu halten oder zu verbessern. Und deswegen macht die Arbeit auch so viel Spaß. Das größere Ganze, der Lebensmittelmarkt, steht ja stellvertretend für viele andere Probleme. Aber jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich angefangen habe.
Wo die Frage war. Boah. Die Frage war, ob Sie immer überlegt haben, selbst in die Politik zu gehen, um da direkter was zu verändern.
Gott sei Dank kam ich ja auf die Idee, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ich bin ja ein bekennender 68er, mich parteipolitisch zu engagieren und habe dann in meinem bayerischen Heimatort eine Juso-Gruppe gegründet. Und dann war ich natürlich schnell drin in den SPD-langen Sitzungen und mir wurde dann ganz schnell klar, die Parteipolitik ist gar nichts für mich. Wenn ich was politisch bewegen will, dann muss es auf einer anderen Art und Weise geschehen, was spannender ist, was kürzer ist und was mehr Spaß macht.
Was schneller geht, was schneller umsetzbar ist. Thilo Bode, Sie haben 12 Jahre lang von 1989 bis 2001 Greenpeace geleitet. Zuerst Greenpeace Deutschland, dann Greenpeace International. Und Sie haben, krönender Abschluss für Ihr Engagement, 2001 das Bundesverdienstkreuz für Ihre Verdienste um den Umweltschutz erhalten. War das jetzt eigentlich eine Auszeichnung für Sie oder haben Sie das auch als eine Art Vereinnahmung empfunden?
Nein, das war, glaube ich, keine Vereinnahmung und das habe ich schon als Auszeichnung empfunden, weil Greenpeace ist ja eine Organisation, die sich auch konfrontativ mit Konzernen und mit der Regierung anlegt. Und dafür diese Auszeichnung zu erhalten, als gleichzeitig als ein Beitrag zum Allgemeinwohl, fand ich jetzt unabhängig davon, dass man sich da eines gewissen Stolzes gar nicht erwehren kann, als eine gute Sache, ja.
nenne jetzt mal ein paar biografische Daten. Sie wurden 1947 in Bayern, in Herrsching am Ammersee geboren, haben in München, Sie haben schon gesagt, bekennende 68er, es war eben zur Studentenrevolte, Soziologie studiert, was sonst in dieser Zeit, könnte man sagen. Haben dann aber noch ein Studium der Volkswirtschaft absolviert und es 1975 mit einer Promotion abgeschlossen. Es folgten, jetzt fasse ich das ein bisschen zusammen, Berater- und Managertätigkeiten in der Entwicklungshilfe, dann in der Wirtschaft. Von 1989 bis 2001, wie schon gesagt, Geschäftsführer von Greenpeace. Als Kind wollten sie, so hört man, Förster werden. Stattdessen sind sie Jahre, Jahrzehnte lang in der Welt herumgereist und haben sich global ums Hegen und Pflegen der Natur gekümmert. Diese Umtriebigkeit, sie sind ja irgendwie um die ganze Welt gereist, das macht sie schon glücklich, ne?
Da kommt man auch, da rutscht man ja irgendwie rein. Wald hat mich immer interessiert, übrigens auch noch bei Greenpeace, und hat mich immer fasziniert. Aber Umtriebigkeit, ja, das ist spannend, ja. Was soll ich dazu sagen? Es macht Spaß.
Es macht Spaß und macht sie auch in gewisser Weise glücklich. Das sind Herausforderungen.
Ja, natürlich. Bewegung. Ich meine, eine Tätigkeit, die herausfordernd ist, wo man auch eigentlich seine eigenen Ideale zum gewissen Grade selbst erfüllen kann, die auch einem eine Selbstbestätigung geben. Natürlich macht einen das einigermaßen zufrieden. Ich kenne viele, viele Leute, die mit ihrem Job nicht zufrieden sind. Ich bin es total überzufrieden.
Überzufrieden? Was
naja,
heißt
ich,
das?
Find, ich bin eigentlich voll zufrieden. Das macht mir jeden... Ich mache das ja auch schon lange, aber es macht mir jeden Tag einen Riesenspaß, zu arbeiten zu gehen. Und wenn ich am Wochenende arbeite oder mal arbeite, dann betrachte ich es nicht als Überstunden, sondern als Bereicherung. Und eigentlich kann ich mir gar nicht mehr wünschen. Deswegen brauche ich dazu eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
Als Sie bei Greenpeace aufgehört haben, gab es da schon die Idee, Foodwatch zu gründen, Essensretter zu werden?
Nein, ich hatte keine Idee. Ich war dann einfach auch so weit, dass ich wusste, ich kann jetzt noch nicht mehr länger Greenpeace machen, weil irgendwie sehe ich nicht mehr viele Möglichkeiten, mich und die Organisation weiterzuentwickeln. Das ist ja auch in so einer Position, kommt man dann auch mal an einen Punkt. Und da habe ich gedacht, du bist noch jung genug und irgendwie bist du auch nicht auf den Kopf gefallen, irgendwas wird dir schon einfallen. Aber du musst erst mal einen freien Kopf haben, bevor du was anders machen willst. Und dann kamen natürlich die Angebote, Bücher zu schreiben, wie sieht's in den Betten von Greenpeace aus. Das habe ich natürlich nicht geliefert oder hinter den Kulissen. Und dann kam aber ein ernsthaftes Angebot vom Verlag, meine Erlebnisse in das zu binden, was mir am Herzen liegt. Da kam das Buch raus, Die Demokratie verrät ihre Kinder. Und dann zu dieser Zeit war die BSE, der Rinderwahnsinn in Deutschland, virulent. Und durch Zufall habe ich mich gefragt, da sind jetzt 50 Leute gestorben, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Keiner wurde dafür verantwortlich gemacht oder zur Verantwortung gezogen. Und da kam die Idee, dass die Verbraucherrechte vielleicht nicht etwas unterentwickelt sind bei uns. Und dann habe ich mich damit befasst und dann nach einigen Überlegungen kam die Idee auf, eine Verbraucherrechtsorganisation zu gründen im Nahrungsmittelmarkt. Und daraus ist dann Foodwatch rausgekommen, ganz anders sich entwickelt, als ich dachte. Ich habe einfach viel Glück gehabt, dass einfach nur eine Idee dann sich materialisiert hat. Ich habe auch dann viel Geld geliehen von Großspendern, das wir aber jetzt schon fast alles zurückgezahlt haben, Gott sei Dank. Es war also eine Art Start-up, ja, eine NGO-Start-up, irgendwie was Neues.
NGO, erklären Sie das Wort bitte mal.
Entschuldigung, ja, damit meine ich Nichtregierungsorganisation, also eine Organisation, die zwar in der Politik tätig ist, aber nicht zur Wirtschaft und auch nicht zur Regierung gehört.
Foodwatch ist in Berlin ansässig. Ich nehme an, Sie wohnen auch in Berlin. Sie haben vorher bei Greenpeace in Amsterdam gewohnt, vorher sind Sie rumgereist. Wo sind Sie zu Hause? Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Gute Frage. Gute Frage. Das ist schwierig, weil einerseits liebe ich nach wie vor sehr meine bayerische Heimat. Auf der anderen Seite könnte ich nicht immer am Ammersee sein, sondern finde natürlich Berlin spannend und interessant. Und Heimat, ja, doch, wenn Sie mich dann nach der Heimat fragen, ist es sicher Bayern. Das heißt aber nicht, dass ich vielleicht immer oder
ich habe nicht nach der Heimat gefragt. Ich habe gefragt, ob Sie sich zu Hause fühlen.
Ja, das ist für mich mit Heimat verbunden. Also es ist für mich sehr mit Heimat verbunden. Ich finde, es ein wichtiger Begriff. Und Aber man muss ja nicht immer an einem selben Ort sein. Wenn man es sich leisten kann, ist natürlich der Wechsel sehr spannend. Und den kann ich zurzeit eben auch noch, an dem kann ich mich zurzeit auch noch erfreuen. An dem Wechsel zwischen Berlin arbeiten und häufig in der bayerischen Heimat zu sein.
In jedem Fall kann man sie sich nicht als Rentner vorstellen, der irgendwie zu Hause sitzt und die Fotos sortiert oder die Radieschen anguckt. Thilo Bode, können Sie eigentlich kochen?
Ja, was heißt kochen? Das ist so ähnlich, wie wenn Sie fragen, können Sie Klavier spielen? Beim Kochen können Sie nie immer besser werden und im Durchschnitt kann ich, glaube ich, leidlich kochen.
Gut. Wir kommen leider zum Ende unseres Gesprächs in HR2 Kultur Doppelkopf. Wir hören zum Abschluss noch eine Musik, die uns zurück in den Sommer führt. Mango Jerry und sein Ohrwurm In the Summertime. Wir können also trotz des verzuckerten und verfetteten Essens ziemlich leichtfüßig aus dem Studio hüpfen. Thilo Bode, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und verweise noch auf das Internet für weitere Informationen zu Foodwatch, die Essensretter, www.foodwatch.de. Man kann Mitglied werden und damit den Lebensmittelkonzernen etwas genauer in die Tüten und in die Büchsen schauen. Das war HR2 Kultur Doppelkopf, zu Gast Dr. Thilo Bode, Gastgeberin Hanne Kulesser.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.